Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu und wir haben heute eine kleine Premiere. Wir haben ein neues Format und dazu freue ich mich sehr, unseren wunderbaren geschätzten Kollegen und Freund Rainer einzuladen und zu begrüßen natürlich. Schönen guten Morgen, Rainer.
Ja, guten Morgen, Manu. Schöne Grüße aus Wien.
Yeah. Sonnige Grüße gehen zurück und ich freue mich sehr, dass du da bist. Und du hast nicht nur ein Spiel heute im Gepäck, wie wir das sonst so kennen bei Insert Moin, sondern wir haben eine kleine Premiere. Wir beide haben etwas ausgetüftelt, ein neues Format bei Insert Moin mit dem wunderschönen Namen Early Birds.
Genau, es geht hier ums Frühaufstehen und warum es gesund für den Körper ist. Nein, kleiner Scherz. Wir haben einen ganzen Haufen Spiele mit, nicht nur eines, aber es ist keines noch fertig. Das heißt, es geht um ein Reizthema und es soll auch jedes Mal um dieses Reizthema gehen, nämlich Early Access Spiele. Das heißt, Spiele, die noch nicht fertig sind, wo man als bezahlter Beta-Tester dazu missbraucht wird, um Feedback zu geben. Nein, Early Access Spiele gibt es ja wirklich schon länger und ich merke immer wieder in meiner Arbeit für andere Outlets, dass da gibt es immer noch wahnsinnig viele Vorbehalte. Zu sagen, ja, ich gebe doch kein Geld aus für ein Spiel, das noch nicht mal fertig ist. Warum sollte ich das machen? Ich kaufe es später. Ja. Das kann man natürlich machen, aber ich finde persönlich, und ich glaube, ich bin da nicht allein, Early Access Spiele sind eine feine Sache. Zunächst einmal, es muss sie ja keiner kaufen und zweitens, sie haben wirklich für Entwickler und Fans wirklich sehr viel zu bieten und vor allem auch für Menschen wie mich. Für mich kann es ja nicht schnell genug gehen, dass ich was Neues in die Finger bekomme und da hat man wirklich dann inzwischen Gelegenheit, ganz coole, obskure Nischenspiele auszuprobieren, die es sonst vielleicht gar nicht geben würde.
Genau, und wer Insert Moin schon eine Weile verfolgt oder mich auch verfolgt auf Social Media und eben gerade hier im Podcast, der weiß, dass ich genau der bin, der immer genau sagt, warum soll ich Early Access Spiele spielen? Die sind ja noch gar nicht fertig, warum soll ich dafür Geld ausgeben? Es gibt so viele fertige Spiele, warum soll ich mir diesen unfertigen Kram anschauen? Und genau das fand ich eigentlich das Reizvolle daran, dass ich tatsächlich immer auch der bin, der irgendwie ein bisschen kritisch ist, ob dieses Early Access Format so zielführend ist, weil ich auch ganz oft in Interviews gehört habe von EntwicklerInnen, dass sie gesagt haben, man hat eigentlich nur einen Launch. Ja? Also wenn ich als Early Access rauskomme, ist das mein Launch und wenn dann das Spiel nicht gut ist und ich habe dann irgendwann die finale Version, dann habe ich gar keine Aufmerksamkeit mehr. Und genau diese Reibung finde ich jetzt auch super interessant, mein eigenes Widerstreben so ein bisschen immer Early Access zu spielen, aber ich muss zugeben, da hat sich echt viel getan und genau diese Veränderungen auf dem Markt, genau diese Entwicklung, dass es eben ein wichtiges Tool geworden ist und was für interessante Spiele da rauskommen, das wollen wir uns jetzt einmal im Monat anschauen. Du bist vor allem der sich dafür begeistern kann und ich bin sehr gespannt, was wir hier jeden Monat bei Early Birds ja für kleine Perlen für euch herauspicken. Und es soll ein bisschen so ein Magazinformat werden. Also das heißt, wir haben immer ein oder zwei Spiele, die wir in den Fokus rücken, die wir dann auch intensiv gespielt haben und vorstellen, die sich lohnen in Anführungszeichen oder vielleicht auch nicht im Early Access. Und wir wollen immer ein bisschen damit einsteigen, auch so in diese Szene zu blicken. Was tut sich gerade auf dem Early Access Markt? Was gibt's Neues? Welche Spiele gehen vielleicht auch aus dem Early Access raus? Wo gibt's irgendwelche größeren Updates und Entwicklungen? Und das ist die Formatidee.
Ganz genau. Und ich finde, der Anlass dafür ist ja wirklich 2021. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, Manu, aber ich finde, das war ja eigentlich so das Jahr von Early Access in gewisser Weise bisher. Weil es gibt da ganz große Namen. Natürlich Dyson Sphere Program, wer es kennt, das war ein riesengroßer Early Access Launch gleich im Jänner oder Februar. Das heißt, das ist ein Factorio in 3D, ist wahrscheinlich die Abkürzung dafür. Das hat wirklich sofort Tausende und Hunderttausende Fans gefunden. Ich glaube, es hat sich sogar schon einige Millionen Mal verkauft. Nicht ganz so viel wie das andere große Early Access Spiel des Jahres, nämlich Valheim. Valheim hat sich ja bekanntlich schon über 6 Millionen Mal verkauft. Wahrscheinlich kratzen sie schon an der 7 Millionen Marke inzwischen. Und das ist ein Spiel wie gemacht für Early Access. Das heißt, das ist eine Survival Sandbox. Da ist es eigentlich, könnte man jetzt kokett sagen, egal, ob es fertig ist oder nicht, man kann schon wahnsinnig viel Spaß damit haben. Das ist ja überhaupt, finde ich, das Interessante an Early Access-Spielen. Es gibt Genres, die eignen sich perfekt dafür. Eben ein Survival-Sandbox-Spiel eignet sich wunderbar. Das sind vielleicht manche Systeme noch nicht ganz fertig und es gibt noch nicht alle Gameplay-Elemente, wie sie später da sein sollen. Aber man kann es schon spielen, man hat eine vollständige Erfahrung damit. Und wenn man sich ansieht, was die Leute mit Valheim so spielen und was sie drinnen bauen und wie viel Spaß und wie viele Millionen Stunden Spaß sie tatsächlich schon damit gehabt haben, dann muss man sagen, ja, die 17 Euro für den Early Access, die sind wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut angelegt gewesen. Ja. Das waren für mich die zwei Anlässe zu sagen, okay, es ist doch eigentlich höchst an der Zeit, ein Format zu haben, wo man eben konkret auf diese Spiele sieht, weil ich finde, die fallen ein bisschen durch den Rost manchmal, weil es gibt eben Outlets, die sagen, ja, ein Early-Access-Spiel würden wir eher nicht featuren, weil das machen wir dann, wenn es rauskommt. Und wie du vorher gesagt hast, es gibt nur einen Launch. Haben wir
auch schon mal gedacht. Ja.
Genau, es gibt nur einen Launch, aber soll ich jetzt über Valheim erst berichten, wenn es irgendwann einmal vielleicht auch nie fertig wird? Man weiß es ja oft bei Early-Access-Spielen nicht ganz genau, wie lange es dauert. Ich sage nur DayZ oder DayZ, wie man es halt will, ist halt eines dieser großen Negativbeispiele. Das war eines der Spiele, die im Early Access rausgekommen sind und das wurde umgebaut und das wurde optimiert und das wurde ja verschleppt und verzögert und es ist immer noch nicht fertig und es ist gewachsen und mutiert und krebsmäßig auseinandergeschossen. Das kann man jetzt sagen, das ist für viele ein Negativbeispiel. Ich würde sagen, es haben in diesem Spiel wirklich so viele Menschen auch so viel Spaß schon gehabt, dass ich nicht sagen kann, es wäre besser, es wäre nicht im Early Access gestartet. Und genauso ist es bei vielen der Spiele, über die ich hier reden möchte mit dir.
Ja, ich kenne das ja auch von anderen Outlets, für die ich schreibe, aber eben halt auch bei Insert Moin. Wann redet man denn über sowas wie Minecraft zum Beispiel? Ja, ja. Als es frisch rauskam, haben das die klassischen Medien komplett ignoriert, weil warum soll man darüber schreiben? So ein halbfertiges Ding, wo man irgendwie so Lego-mäßig Klötzchen aufeinander stapelt. Dann wurde das so ein Massenphänomen, das meistverkaufte Spiel der Welt. Und es gab nie einen GameStar-Test zum Beispiel zu Minecraft. Ja.
Tatsächlich.
Okay. Ja, das, weil immer der falsche Zeitpunkt war. Und ich glaube, 10 Jahre später haben sie sich dann mal entschuldigt und es quasi getestet, was dann auch wieder eine ganz witzige Idee war, dann endlich mal in Anführungszeichen einen Test zu machen. Aber da sieht man eben auch, wie stark dieses Format Early Access oder dieses Geschäftsmodell Early Access auch reinkrätscht in diese klassische Denke. So, ja, wann ist denn ein Spiel wirklich fertig? Ich meine, ist Cyberpunk 2077 ein Early Access Spiel gewesen? Manche sagen, böse Zungen behaupten, es wäre besser gewesen, sie hätten es als Early Access quasi rausgebracht. Wann sind Spiele fertig und wann nicht? Ich finde diesen Gedanken ganz interessant, dass man Early Access Spiele vielleicht so ein bisschen auch als Live-Service-Game sehen kann, theoretisch. Ja, also gerade sowas wie Valheim, wenn man einen Status eines Spiels hat, was jetzt vielleicht noch nicht hundertprozentig alle Features hat, die man so im Kopf hat, aber wenn man ein Produkt veröffentlicht, was schon funktioniert, was schon so das Grundversprechen einlöst, was ja bei Early Access schon auch so ein bisschen der Fall sein sollte, dass da gewisse Funktionalitäten und bugfrei zumindest funktionieren, aber dann kommen immer wieder wöchentlich, monatlich neue Features hinzu. Ist es so viel anders als jetzt vergleichsweise neue Levelpakete oder so bei einem Destiny?
Ja, genau, das ist wirklich ein interessanter Vergleich eigentlich, zu sagen, ja, das Spiel ist zwar noch nicht fertig, aber welches Spiel ist schon fertig? Destiny 2, wenn man gekauft hat oder eben seit Free-to-Play, wenn man es runtergeladen hat, das ist auch noch nicht fertig, an dem wird herumgebaut. Die zentralen Gameplay-Elemente sind bei guten Early-Access-Launches schon fertig und es fehlen im besten Fall, ja, es fehlt noch Polish. Das heißt, ich habe auch gestern mit einem Early-Access-Entwickler ein kurzes Interview geführt und der hat gesagt, naja, wenn man in den Early-Access startet, dann hat man ja gefälligst schon fast das ganze Spiel fertig zu haben und es geht eigentlich um Feedback und um darum herumzuschrauben und eben auch trotzdem ein bisschen um Hype zu generieren in manchen Fällen. Da ist es natürlich dann sinnvoll, wenn man nicht sagt, okay, ich habe hier nur meinen Proof of Concept und das ist jetzt mein Querschnitt und zahlt doch bitte mir Geld, damit ich es fertig programmieren kann. Das ist eine Art von Early Access, die aber dann oft auch nicht so gut funktioniert. Kein Wunder, weil wenn ich mir ein Early Access Spiel kaufe, dann gehe ich zumindest jetzt, ich bin wahrscheinlich nicht der Durchschnittsspieler, weil ich mache das ja beruflich und ich spiele auch wirklich viele Spiele, also mehr als wenn ich es mir zum Spaß kaufen würde. Für mich ist ein Early Access Spiel dann wahnsinnig interessant, wenn ich schon Spaß damit haben kann und wenn ich dann aber Lust habe, immer wieder reinzuschauen. Das heißt, ich spiele das dann vielleicht nicht durchgängig das ganze Jahr über, so wie manche Destiny als Main Game oder ein anderes Spiel halt als das eine Spiel haben, sondern ich schaue dann nach 2-3 Monaten, wenn es neue Updates gibt, wieder rein und jetzt haben sie das gemacht, jetzt haben sie das gemacht. Es ist ein Weg, um eine Community um sein Spiel herumzubauen, muss man sagen. Und die großen Early Access Launches der letzten Jahre, die waren meiner Ansicht nach schon die erfolgreichen, die waren so polished und so gut, dass man wirklich auch ohne Bedenken sagen konnte, ja, ihr könnt für Hades, das ist ja 2019 im Early Access erschienen, das wurde oft vergessen, weil es war auf Epic, nicht im Steam Store, das heißt, es gab es ein Jahr vorher schon als Early Access Spiel zu spielen, das war schon so fertig unter Anführungszeichen, das konnte man spielen, es gab viele Sachen aus dem Endgame-Content noch nicht, aber man konnte sich wirklich stundenlang damit beschäftigen. Ja. Es gibt wirklich inzwischen schon so gute Early Access Beispiele, wo man sagen kann, ja, die machen es richtig, bitte gebt denen euer Geld und genau darum geht es hier.
Genau. Und ich muss schon auch sagen, es gibt manche Genres, die sich halt deutlich besser anbieten für dieses Modell. Also jetzt ein, keine Ahnung, so ein Story-basiertes Spiel, was man mit Entscheidungen oder so, wo sehr viel Dialoge drin sind, keine Ahnung, sowas wie Life is Strange oder sowas, ja. Sowas, glaube ich, bietet sich nicht an, das im Early Access zu machen, wenn du dann keine fertigen Dialoge hast, irgendwie die Stimmen noch nicht aufgenommen sind. Ich glaube, das ist selbsterklärend, dass so Sachen wie Hades, Dead Cells, vielleicht auch Darkest Dungeon, das sind ja so drei so große Vorzeigetitel, die im Early Access super gut funktioniert haben.
Alles Roguelites, mehr oder
weniger. Und alles Roguelikes, genau. Ja. Also da bietet sich's natürlich an, wenn man sowieso immer wieder von vorne anfängt und dann auch die Lust hat, okay, dann kommt ein Update, es kommen zwei, drei neue Waffen hinzu, zwei, drei neue Gegnertypen, und auf einmal hat man wieder Lust, weil man sowieso immer von vorne startet und keine Progression oder so verliert. Weil so Sachen wie Valheim und Co., wo Survival, Crafting und so dabei sind, da wird es dann schon einen Ticken schwieriger, glaube ich, oder? Wenn dann irgendwie ein Reset nötig ist und deine Gebäude verschwinden und solche Geschichten. Aber gerade Roguelikes und Spiele in diesem Genre passen natürlich da perfekt rein.
Ganz genau, das ist ja wirklich tragisch. Also die Vibes, die stattfinden regelmäßig, wenn man sagt, okay, leider mit der neuen Version werden alle Safe-Games jetzt plötzlich irgendwie nicht mehr. Das ist hart, das gebe ich gern zu. Aber wie du gesagt hast, bei Roguelikes und bei anderen Spielen, wo es nicht drauf ankommt, das Ding von vorn bis hinten durchzuspielen oder sich seine eigene Welt zu schaffen, wie es doch in Valheim ist es so, da kann man ja wunderbar riesige Burgen und ganze riesige Konstruktionen bauen. Da ist es natürlich dann bitter, da hat man dann natürlich immer als Hardcore-Fan die Möglichkeit, ja, dann update ich das Ding halt nicht und bewahre mir in einer Zeitkapsel die Version 0,97 auf von damals, vom Sommer 2021. Ja, so ist es.
Ich fand es super spannend auf der E3, ich weiß gerade nicht mehr, welches Spiel das war, aber irgendein Entwickler hat dann auch ein Spiel vorgestellt, was auch im Early Access startet, und die haben ganz oft betont, so egal, wann ihr jetzt einsteigt in diesen Titel, es wird nicht gewiped. Also eure, wirklich im E3-Trailer, wo die Zeit kostbar ist, wurde das erwähnt, dass man sich schon trauen kann, jetzt reinzugehen. Also es war
echt Early Access in E3-Trailern, wo sind wir hier?
Sowieso,
unglaublich. Noch zu einem dieser Spiele, das eigentlich nicht so funktionieren würde, sollte man glauben, aber dann im Early Access doch ein Erfolg war, das war Baldur's Gate 3. Das ist letztes Jahr im Early Access gestartet und das hätte ja eigentlich, könnte man meinen, all diese Probleme, von denen wir gesprochen haben, das hat eine Story, das hat Entscheidungen, da macht man vielleicht schon, da knüpft man schon Kontakte und Bande zu seinen Partymitgliedern. Und das, da besteht dann die Gefahr natürlich, dass am Schluss gesagt wird, so, jetzt kommt der Release, da ist alles, was vorher gemacht worden ist, jetzt hinfällig. Ich hoffe, sie schaffen es, sie müssen es dann irgendwie, wenn man so ein Spiel als Early Access Spiel rausgibt, dann muss man mit Kapiteln arbeiten. Da muss man sagen, okay, der erste Teil, der ist jetzt eigentlich mehr oder weniger fertig und dem wird nicht mehr im Nachhinein herumgedreht. Das ist ein hoher Anspruch und ein großes Versprechen. Ich glaube, wenn genug Zeit dazwischen liegt, werden viele, viele Baldur's Gate-Fans das ganze Ding wahrscheinlich einfach nochmal von vorn starten und das Ganze nochmal spielen.
Aber
also ich glaube, es gibt schon viel Unterhaltung fürs Geld, würde ich sagen.
Ja, aber kannst du verstehen, dass ich gerade bei Baldur's Gate 3, so habe ich bei Hades eigentlich auch gesagt, da will ich eigentlich gar nicht in den Early Access, da will ich mir diese Spannung halten, um es dann wirklich in voller Schönheit bugfrei und so zu spielen. Also gerade Baldur's Gate 3 bin ich so, wo ich sage, das würde ich jetzt ungern im Early Access spielen, auch wenn es vielleicht gut ist und funktioniert schon, aber ich habe dann immer so das Gefühl, ich nehme mir was weg für den eigentlichen Release.
Absolut, das kann ich auch sehr gut verstehen. Es ist halt, man muss ein bisschen den eigenen Schweinehund bekämpfen, weil natürlich, es gibt keinen Grund, Baldur's Gate 3 im unfertigen Zustand jetzt schon zu spielen, außer es ist Baldur's Gate 3 und ich habe 75 Jahre drauf gewartet. Nein, wenn man sich noch ein bisschen länger geduldet, hat man als Späteinsteiger bei Early Access natürlich immer den großen, großen Vorteil, dass schon viel, viel Arbeit und auch freiwillige Arbeit natürlich von der Community in das Spiel hineingeflossen ist. Da geht es nicht nur um Bugfixing, da geht es oft auch tatsächlich um ganz konkrete Änderungsideen. Es gibt Spiele, wir haben heute eines, das wird sich noch sehr viel ändern, eines, das wir genauer vorstellen werden, weil da sind zwar manche Dinge schon ganz fix, aber bei anderen kann sich noch einiges ändern. Und das ist eigentlich auch etwas Nettes. Das heißt, man kann eigentlich als Early Access Spieler und Spielerin, je nachdem, wie man sich halt involvieren mag, man kann Einfluss nehmen darauf, wie das fertige Spiel aussieht. Und das verbindet einen emotional dann auch wieder mehr mit dem Spiel, als wenn ich es einfach in der Schütte im Kaufhof mir mit heimnehme und dann vielleicht spiele oder auch nicht.
Da wir beide Journalisten sind, würden wir das wahrscheinlich nicht tun. Das ist auch was uns, glaube ich, beide nicht so reizt. Also mich zumindest nicht. Aber ich kann es schon auch verstehen, dass man dann so das Gefühl hat, okay, Ich kann tatsächlich wirklich Kontakt aufnehmen. Ich kann richtig Feedback geben, wenn nachher das Schwert des goldenen Sichelheimers irgendwie 13 Schaden macht, weil ich irgendwie das vorgeschlagen habe oder das und das irgendwie Rätsel so und so besser funktioniert oder der Dialog geändert wurde. Ich kann da schon auch, glaube ich, sehen, dass da Leute sich mit der Marke identifizieren und so ein bisschen das Gefühl haben, da auch mithelfen zu können, dass das durchaus ein Reiz für manche ist.
Absolut, und es entsteht ja auch tatsächlich eine Community, also wirklich im Wortsinn, weil wenn man zum Beispiel das, es gibt, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, dass der Team-Koop-Shooter GTFO, das ist ein Horrorspiel eigentlich, in dem man zu viert in riesige Dungeons voller meist noch schlafender Mutanten aufbricht und ganz gut kooperieren und schleichen muss. Tolles Spiel, wirklich wahnsinnig schwer. Das hat ja ein interessantes Modell, denn da gibt's wirklich alle paar Monate nach den Updates verschwindender Inhalte sogar wieder und die hat man quasi nur gesehen, wenn man dabei war und das immer wieder auch gespielt hat. Das heißt, das ist so ein bisschen so der Service an der Community. Es ist so eine Mischung aus dem Live-Service-Game und aus einem Early-Access-Spiel. Das heißt, das trägt schon was dazu bei, dass es eben nicht so ist, ja, jetzt spiele ich die unfertige Version, ja, in einem halben Jahr spiele ich die nächste 0.1-Upgrade von der unfertigen Version und irgendwann habe ich die fertige Version, dann kenne ich alles schon. Das wird eben damit vermieden. Also ich glaube, da passieren auch ganz interessante Sachen.
Ja. Gut, Rainer, kommen wir zu den News, würde ich sagen, oder? Du hast so ein bisschen...
die Nachrichten.
News, die Nachrichten. Din, 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 din.
Genau,
Bonn. Early Access News.
Bonn. Nein, genau, es erscheinen wirklich, die Indie-Pokalypse ist ja wirklich ein Schlagwort, das wahrscheinlich jeder schon gehört hat, das heißt die unfassbare Schwemme. Ich habe so einen Newsletter abonniert, da bekomme ich jede Woche, ja, this week 289 new games on Steam und das ist eine durchschnittliche Woche, das ist wirklich keine Zufallszahl, sondern das war die letzten Wochen öfter mal so, zwischen 180 und 300 Spielen kommen jede Woche neu allein auf Steam raus. Einige davon sind Early Access Spiele, sehr viele insgesamt von diesen 300 Spielen oft sind Schrott, kann man sagen, und das betrifft natürlich auch den Early Access. Auf Steam hat man den Vorteil, da wagen sich die wirklichen Pioniere, wir sind ja nur die Boten, ne? Die wirklichen Pioniere sind die Menschen, die das kaufen und spielen und dann Steam-Rezensionen in dem Ausmaß schreiben, dass der geneigte Journalist aufmerksam wird und sagt, aha, das hat schon nach einem Tag 500 Rezensionen, da schaue ich mir das doch auch genauer an und pick mir eines raus. So mache ich das zumindest. Und da gab es einige interessante Kandidaten, die im Mai, April und Juni rausgekommen sind. Ich gehe einfach einmal so quer durch, um einmal ein bisschen zu zeigen, welche Bandbreite da herrscht. Es gab Frozenheim, das ist ein Spiel, auf den ersten Blick könnte man meinen, dass das surft auf der Valheim-Welle ein bisschen.
Ja, das geht war auch mein Wikinger. Erster Gedanke. Ich dachte genau. So, okay, die Schneeversion von Valheim. Ja.
Frozenheim, Valheim, nächste Woche Mountainheim. Nein, es heißt Frozenheim und es ist eine Mischung aus Echtzeit-Strategiespiel und City-Builder, in dem man eben im Wikinger-Setting tatsächlich so eine Wikinger-Kolonie aufbaut. Das hat sehr gute Kritiken bekommen. Ich muss sagen, ich habe es noch nicht gespielt. Sieht ganz nett auch aus. Das heißt, das ist mal die Strategie-Variante. Das ist auch eins, was sich garantiert wunderbar eignet für Early Access. Das heißt, das spielt man und da werden einfach Elemente dazu gepackt im Laufe der Zeit. Genauso wie beim nächsten, dass er wirklich ein kleiner Sleeper-Hit schon ist, obwohl es wirklich nur von zwei Menschen gemacht wird. Und auf den ersten Blick könnte man sagen, es sieht auch wirklich simpel aus, aber es wird als der wahre Erbe von Open Transport Tycoon gehandelt, falls das jemand nicht kennen sollte. Genau, das ist so der ultimative Klassiker des Logistikaufbau-Genres, kann man sagen. Und der ist auch schon wieder ganz schön alt. Also ist den Transport Tycoon und der Open Transport Tycoon, das ist die Open Source Variante davon, die bekommen Konkurrenz, nämlich durch Voxel Tycoon. Das hat, das steht schon im Namen, das Alleinstellungsmerkmal, dass es in Voxel-Grafik ist, sprich in 3D und, was auch ganz nett ist, die Landkarte lässt sich in alle Richtungen endlos erweitern. Das ist wie in Minecraft. Das heißt, ich kann überall hinbauen und kann mir meinen eigenen Kapitalismus zusammenzimmern und alles verschicken. Das ist ebenfalls im Early Access erschienen und ist auch schon wirklich endlos spielbar. Da sind dann immer Rezensionen mit, ja, so 235 Stunden gespielt und sagt, ja, das Spiel ist schon ganz okay. Aber nein,
das liebe ich ja an Steam. 800 Stunden gespielt, Spiel ist nicht gut.
Ja, genau. Not worth the money. Genau, und dann gibt's was Originelles auch noch, nämlich normalerweise, wir haben es schon angesprochen mit der Indie-Pokalypse, Early Access war bislang eigentlich so die reine Domäne von Indie-Entwicklern, muss man sagen. Das heißt, große... Ja, natürlich, es gibt Spiele wie Cyberpunk 2077, ja, das kann man argumentieren, aber die meisten großen Publisher haben sich da zurückgehalten. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum Early Access nicht den besten Ruf hat, weil sie eben einfach, die meisten haben es nicht gemacht einfach.
Ich hoffe ja mal drauf, dass EA ein Early Access Programm startet, der EA.
EA, gute Idee.
Ja. Mit dem Esel als Maskottchen, genau.
Genau, jedenfalls Konami hat sich ins Early Access gewagt und zwar mit einem witzigen Spiel, Gezu Fuma Den, Doppelpunkt Undying Moon, that's a mouthful, kann man sagen, also wirklich. Und zwar ist das ein Reimagining, also die Aufnahme einer uralt Franchise von den 2D, ich glaube, aus der 16-Bit-Ära oder so. Und das ist, man kann es ganz kurz zusammenfassen, ein wirklich grafisch extrem interessanter, nämlich so im japanischen Holzschnittstil gehaltener Dead Cells Epigone. Das heißt, Dead Cells ist ja auch schon mal gefallen. Man spielt sich quasi durch ein Roguelike-Labyrinth und kämpft. Und es ist ein Actionspiel, ein Plattformer mit Roguelike-Elementen. Das heißt, das kommt von Konami als Early Access-Spiel in diesem Monat. Und dann gibt es noch etwas, was
ganz
vielleicht
kurz,
auch...
Ganz kurz zur Einordnung. Wie stehst du denn dazu, wenn jetzt so große Publisher Early Access für sich entdecken? Ist das in Ordnung? Weil eigentlich haben die ja das Budget, um ein Spiel vollwertig entwickeln zu lassen, oder? Ich meine, das hat ja dann auch oft Marketinggründe, wenn die sowas machen.
Eindeutig,
genauso,
natürlich.
Genauso wie sie ja auch auf Kickstarter dann und so gegangen sind, was ja eigentlich auch eher für die einzelnen EntwicklerInnen sein sollte und nicht für große Firmen.
Das ist jetzt tatsächlich die Interpretationsfrage. Wenn man jetzt Early Access oder Kickstarter eben als Möglichkeit sieht, wie es ja eigentlich gedacht war, dass kleine Devs an Geld kommen, sprich, auf der ganzen Welt gibt es 10.000 Menschen, die in dieser Nische ihr Herzblut stecken. Wenn ich die alle vorher schon um Geld frage, dann kann ich mein Spiel erst machen. Das ist ja einer der Gedanken von Kickstarter und von Crowdfunding und von Early Access anfangs. Ja, das ist legitim, aber wie wir schon gesagt haben, heutzutage braucht man eigentlich schon fast ein fertiges Spiel, um im Early Access anzukommen, weil es ist ja auch auf Kickstarter ist ja eigentlich ein bisschen eingeschlafen, soweit ich das gesehen habe. Es gibt's schon noch, aber nicht mehr in dem Ausmaß.
Total, ja. Beim Brettspielsektor ist es nach wie vor ein Hit, aber bei Videospielen ist es total eingegangen.
Absolut, und es ist ein Marketinginstrument in gewisser Weise, dem kann man jetzt positiv oder negativ gegenüberstehen. Ich finde, es ist legitim, es ist okay, aber natürlich, also wenn jetzt tatsächlich wenn Witcher 4 jetzt als Early Access Spiel starten sollte, dann kann man nochmal drüber verhandeln. Inzwischen ist es noch im Rahmen, finde ich. Also ich glaube wirklich, Konami ist einer der ersten, die tatsächlich da noch dazu mit einem Nischenspiel auch versuchen, da das Early Access Label zu nutzen. Und soweit ich das da verfolgt habe bei dem Spiel, geht es auch darum, das Spiel hat ein bisschen eine Identitätskrise, soweit ich das rausbekommen habe aus den Foreneinträgen und den Entwickler an den Dev-Blogs. Da geht es jetzt darum, manche Elemente noch nach Feedback der Spielerschaft eben zu verstärken oder wegzulassen. Ja. Das heißt, das Spiel sucht noch ein bisschen nach seinem Charakter und nach seiner Besonderheit. Es sieht jetzt schon wunderbar aus, aber es stimmt schon, da kann schon noch ein bisschen herumgedreht werden, damit es die Brillanz seines Dead Cells einmal erreicht. Und das kann man eben sich ansehen und sich dann eben einbringen. Das heißt, das ist natürlich ein Element der Marktforschung vielleicht sogar in gewisser Weise.
Ja, ich finde es tatsächlich auch löblicher, wenn so große Firmen den Early Access Weg gehen, weil dann ja wirklich noch diese Formbarkeit auch zur Diskussion gestellt wird. Ja, dass man sagt, okay, wir haben hier was cool ist, aber helft uns mal ein bisschen so, in welche Richtung soll es denn tendieren? Soll es jetzt irgendwie härter werden? Soll es irgendwie zugänglicher sein? Soll es eher auf den Kampf sich fokussieren? Das ist ja schon auch quasi eine offene, transparente Kommunikation, anstatt einfach das Spiel in der Blackbox zu entwickeln und dann irgendwie teure Marktstudien in Auftrag zu geben, die dann doch irgendwie nicht funktionieren. Also ich finde, Early Access ist schon auch ein okayes Tool für große Firmen und durchaus erlaubt, während ich bei Kickstarter das Gefühl hatte, da ging es ja wirklich einfach nur, um das so quasi abzufragen, eine andere Art von Vorbestellungen zu generieren. Und das finde ich, ist auch zu Recht deswegen halt total eingeschlafen, weil Kickstarter funktioniert ja, wie gesagt, nicht mehr.
Genau, und ich muss sagen, natürlich, es ist wirklich auch ein wunderbares Tool in dem Sinn, dass man hat ja da, wenn man einen erfolgreichen Early Access Launch hat und tatsächlich da ein Publikum hat, das das gekauft hat, um es zu spielen, man hat da Menschen, die so sehr die Zielgruppe sind, dass sie sogar unfertig kaufen und mir auch sagen, was ihnen dran gefällt und was nicht. Das ist wirklich der feuchte Traum von jedem Entwickler eigentlich, kann man sagen. Ja. Ich habe jetzt schon, einige Indie-Entwickler vor allem, die waren allerdings dann mit dem Feedback fast überfordert. Das heißt, die waren halt zu viert oder zu dritt, also wirklich Kleinstteams. Und da stellt sich dann raus, ja, die Betreuung der Community allein ist schon ein Fulltime-Job eigentlich, wenn der Start erfolgreich genug oder zu erfolgreich war, unter Anführungszeichen. Das heißt, es genügt dann eben nicht mehr, die Updates rauszuschmeißen, sondern da muss dann wirklich jemand alle Reviews und alle Forenbeiträge bearbeiten und kommunizieren. Und das ist auch immer natürlich ein Qualitätsmerkmal. Merkmal von guten Early Access Launches, dass der Entwickler darauf hört, was man sagt, dass Feedback kommt, dass Bugfixes kommen vor allem auch, weil wenn jetzt 2 Tage nach Launch 100 Foreneinträge sagen, ja immer wenn ich das Schwert aufhebe, dann kackt alles vollständig ab und es passiert nichts, es kommt keine Antwort und kein gar nichts, dann kann man das schwer empfehlen, so ein Early Access Spiel. Das heißt, meine Empfehlungskriterien für ein Early Access Spiel wäre, hauptsächlich bekomme ich für das Geld, was es jetzt kostet, jetzt schon etwas. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste dran. Und wie ist die Aussicht, dass noch mehr draus wird? Und mit den 2 Kriterien, glaube ich, kann man eigentlich wenig verkehrt machen. Vertraut uns!
Genau. Du hast mir ja vorher auch so einen Rock-Paper-Shotgun-Artikel geschickt, da war ein ganz schönes Zitat drin, der Darkest Dungeon-Animator, die hatten das ja auch damals gestartet und der eigentlich für die Animationen zuständig war, der musste dann die ganzen Forenbeiträge managen und hat sich beim Chef oder bei der Chefin dann beschwert, dass er überhaupt nicht mehr dazu kommt, am Spiel weiterzuarbeiten, weil es kein Community-Management gab. Also schon auch interessant, dass das so jetzt quasi dazugehört, dass man, wenn man Early Access geht, dass man das auch gleich quasi mitplant, dass da wahnsinnig viel Arbeit entsteht. Das ist nicht nur eine Hilfe ist.
Absolut. Also ich habe vor kurzem, ich glaube vor einem Monat, die Devs von The Slawmancer angeschrieben. Das ist ein Diablo-Pixel-Epigone. Das klingt jetzt nicht so aufregend, aber es ist wirklich ein tolles Spiel und hat sich auch wirklich wahnsinnig gut verkauft. Viel besser als erwartet für die Devs. Das sind 2 Franzosen und die waren so überfordert. Ich habe da wiederholt angefragt, ob ich vielleicht einen Rezensionskey haben kann. Und sie haben dann zurückgeschrieben, nein, momentan nicht, weil sie haben schon so viel ausgeschickt und sie haben schon so viel Feedback bekommen. Sie sind überfordert. Das heißt, sie wollen gar nicht mehr, dass die Leute noch mehr auf das Spiel aufmerksam werden, weil sie müssen jetzt mal Bug fixen und schauen, dass was draus wird. Ansonsten, die haben sich vor dem eigenen Erfolg ein bisschen gefürchtet, glaube ich. Und ja, das kann natürlich auch mit den großen Erwartungen und mit den großen Hoffnungen, die dann möglicherweise ganz viele Leute in ein Spiel stecken, kann es auch schon haarig und schwierig werden. Denn seit No Man's Sky wissen wir ja, je gehypter, desto enttäuschter unter Umständen. Das heißt, wenn die Devs mit großen Versprechen und mit Glück und mit dem, ja, dem richtigen Gespür für einen Trend oder für eine Idee in einen hervorragenden Early Access Start reingehen und nach 2 Monaten kommt man drauf, ja, da kommt aber nichts mehr nach, weil die überfordert sind oder sich zu viel vorgenommen haben oder weil, wie im Fall von DayZ eben, blöderweise irgendwann nach 2 Jahren Arbeiten man draufkommt, dass man die gesamte Engine umbauen muss, um das nur halbwegs zu machen, was man irgendwie machen möchte, dann kann der Backlash natürlich auch böse sein. Und das ist ein bisschen ein Problem des schlechten Rufs von Early Access, glaube ich. Aber wie gesagt, inzwischen, ich glaube, es ist für jeden was dabei eigentlich.
Ja. Dann von Voxel Tycoon zu Industries of Titan, kommt am 21. Juni im Steam auf Early Access, gibt es aber schon auf Epic und geht so ein bisschen in die Richtung SimCity, oder? Mit einer düsteren Atmosphäre.
Genau, es ist ein Augenschmaus, muss man sagen. Das heißt, es ist ein City Builder auf einem Colony Simulator auch in gewisser Weise und es sieht wirklich einfach so putzig aus und ist so toll. Das ist ein Early Access Launch auf Epic. Der hat eben, wie gesagt, es gibt ja natürlich wirklich geteilte Meinungen zu Epic. Ich bin jetzt nicht der große Gegner von Epic. Ich meine, es ist eine Storefront. Konkurrenz kann für Steam nur gut sein, ist mein Basic Take dazu. Aber auf Epic hat es natürlich den wahnsinnigen Nachteil, gerade bei einem Early Access Spiel, das startet auf Epic ohne jeden Kommentar. Das heißt, man kann es kaufen oder auch nicht. Es gibt kaum irgendwie Feedback. Es gibt eben auch bei Early Access Spielen oft auch das Problem, es gibt auch sonst nirgendwo richtig viel Diskussion des Spiels, weil es ist, wie gesagt, es gibt immer noch weniger Rezensionen von Early Access Spielen als von fertigen Spielen. Das heißt, es ist ein Early Access Spiel auf Steam zu kaufen, ist immer mehr Risiko, auf Epic zu kaufen, ist mehr Risiko als auf Steam, weil wenn ich auf Steam schaue, ja, wenn Valheim jetzt 15.000 begeisterte Rezensionen hat, dann kann ich das Risiko schon eingehen, diese 16,99 Euro auszugeben. Auf Epic weiß man es einfach nicht. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich möchte auch gerne einen Early Access Launch vorstellen, der vielleicht nicht so empfehlenswert gewesen wäre. Das war zum Beispiel Graven. Das ist auf den ersten Blick ein wunderbar toller Heretic-Klon, kann man sagen. Also wer es noch kennt von euch alten Säcken und Säckinnen da draußen, das war im Gefolge von Doom einer der ersten First-Person-Shooter mit Fantasy-Setting, kann man sagen. Ist auch von id Software ursprünglich gekommen. Das schaut toll aus, es hat einen Pixel-Style, nur es hat den Nachteil, es ist wirklich nach 3-4 Stunden absolut Schluss, dann gibt's auch nichts mehr. Und das Gemeine, was noch dazu kommt, ist, das Spiel gab's vorher als kostenlose Demo. Dann sind sie in Early Access Modus gewechselt und die Early Access Version, die man jetzt spielen kann, die ist kürzer als die Demo vorher war. Das heißt, damit macht man sich auch nicht nur Freunde. Das heißt, das wäre zum Beispiel eines der Spiele, die sehen zwar super aus, aber da würde ich sagen, wartet man doch noch ein bisschen. Für 20,99 € kann man eigentlich ein bisschen mehr erwarten, würde ich sagen.
Ja, und ein Mangel an Oldschool-Grafik, First-Person-Shooter gibt es momentan, glaube ich, wirklich nicht.
Nicht unbedingt, nein. Aber es gab natürlich auch wirklich zwei große Early Access Launches, abseits von dem, den wir dann noch gesondert größer besprechen werden, nämlich ganz riesengroß, weil natürlich Geld, auf Platz 1 der Steam-Charts gelandet, kurzfristig Going Medieval. Mhm. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal sogar wo gehört. Das ist in der Kurzfassung, kann man sagen, ja, RimWorld / Dwarf Fortress, also Colony Sim, wo man eben mit einzelnen nicht direkt steuerbaren Kolonisten sich sein Leben raushacken muss aus einer feindlichen Umwelt. Das ist gestartet am 1.6., also letzten Monat, und kostet 22,99, das heißt auch nicht ganz wenig, aber auch nicht ganz viel. Es hat serbische Entwickler und es hat inzwischen schon an die 4000 Reviews. Ich weiß nicht, wann ihr euch das anhören werdet, aber es werden wahrscheinlich noch mehr werden und die meisten davon sind positiv. Das ist ein Early Access Launch, wie man ihn sich vorstellt, in seinen kühnsten Träumen, nehme ich mal an. Also ich glaube,
ich bin ganz kurz erschrocken. Ich bin gerade auf die Steam-Seite, um zu gucken, wie viele Rezensionen inzwischen es sind, und dann steht da drei Nutzerrezensionen. Und ich so, was? Ich glaub, bin auf der Soundtrack-Seite gelandet.
Sogar der Soundtrack hat drei Rezensionen. Das muss gut sein. Das wurde wirklich abgefeiert. Auch die von dir schon erwähnte GameStar hat schon einen größeren Bericht darüber gebracht. Ich habe ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis dazu. Man kann natürlich einerseits sagen, ja, es ist ein Early-Access-Spiel. Es ist ein erfolgreiches Early-Access-Spiel in dem Sinn, dass die Fans haben auf genau so etwas gewartet. Das heißt, alle, die RimWorld-fanatisch sind, da gibt's gar nicht so wenig. Und alle, die einmal immer wissen wollten, was es jetzt so mit diesem ganzen Dwarf Fortress-mäßigen Zeug auf sich hat,
ja, das die freuen schon sich seit 10 Jahren oder so.
Ja, ich kann dir das mal erklären, Mann. Was machen wir mal in einer 15-stündigen Sondersendung? Der Punkt ist, das Spiel hat momentan, es hat eben das Alleinstellungsmerkmal, dass es in 3D ist. Das heißt, es ist wirklich nicht so 2D wie RimWorld. Ja. Genau, Dwarf Fortress war ja auch in 3D eigentlich, nur wer jemals einen Blick auf Dwarf Fortress geworfen hat, der weiß, es sieht aus wie die Schaltzentrale eines sowjetischen Atomreaktors, aber es ist leider nicht so gut steuerbar. Und es ist so, dass es Going Medieval hat tatsächlich diesen Look, der es besonders macht.
Das heißt, so ein bisschen diesen Wuselfaktor, Knuffellook, den Siedler
bisschen.
Oder so mit.
Ich würde sagen, da fängt es schon an, ein bisschen zu hapern, weil es ist nicht so charmant und es generiert nicht aber so absurde Geschichten.
Es will
und es wird auch vielleicht, aber ich würde jetzt sagen, wer RimWorld noch nicht gespielt hat und jetzt irgendwie ganz bezaubert und fasziniert ist von dem Ganzen, bevor ihr Going Medieval spielt, spielt doch lieber RimWorld. Wenn ihr schon 15.000 Stunden RimWorld gespielt habt, dann kauft euch Going Medieval, kann man wahrscheinlich so empfehlen. Es gibt noch nicht ganz so viel Content, aber es ist ein Projekt, das sich für RimWorld-Fans absolut rentiert, kann man sagen. Es ist in 3D, das ist wirklich das, wie gesagt, das Besondere dran. Es war ein Riesenlaunch, muss man sagen. Ein bisschen kleiner, also damit würde ich jetzt Going Medieval so den halben Stempel of Approval geben, so halb so.
Ja, und die Roadmap ist noch sehr offen. Also die haben auf der Steam-Seite so eine Roadmap, was noch alles kommt mit Trading und Karawanen und neue Waffen und so. Also da gibt's noch einiges zu tun. Ich glaube, da ist auch nicht verkehrt, wenn man da noch ein bisschen Geduld mitbringt.
Genau, die haben noch viel vor. Es gibt noch nicht so viel Content. Dafür gibt's sehr viele Bugs momentan noch. Das heißt, vielleicht sich nicht vom Don't Believe the Hype vielleicht nicht ganz einwickeln lassen davon. Sonst ist möglicherweise die Early Access Enttäuschung vorprogrammiert, weil das ist natürlich in dem Sinne ein typisches Early Access Spiel, das da noch wahnsinnig viel kommen wird. Und wenn man seine Strategie- und Aufbauspiele so spielt, dass man da 100 Stunden rein investiert und ja dann irgendwann einmal enttäuscht ist, weil einfach ganz viele Sachen, die versprochen wurden, doch noch nicht da sind, dann ist es besser, man wartet auf den Launch. Ja.
Und wenn ihr weiter fleißig Early Birds hört, dann geben wir euch Bescheid, wenn das einen Status erreicht hat, wo wir dann auch sagen, okay, jetzt lohnt es sich einzusteigen.
Genau, wir sagen es euch, es gibt jetzt ungefähr, glaube ich, so bis zu 10 Stunden Content, kann man sagen. Dann hat man alles gesehen. Man kann noch weiterspielen, man kann natürlich seine eigenen Ziele sich setzen und endlos weiterbauen, wie man will, aber dann hat man alles gesehen, würde ich sagen. Ein zweites Spiel, bei dem man nach 10 Stunden noch nicht alles gesehen hat, sondern wo man ungefähr wahrscheinlich so geschätzte 30 Stunden braucht, bis man am Ende ankommt, und da ist noch lange nicht Schluss, wenn man den Entwicklern glauben kann. Das ist The Last Spell. Das ist ein Spiel französischer Entwickler und das ist eine interessante Mischung aus Roguelite-Elementen, Rundenstrategie und Aufbauspiel. Das klingt jetzt sperrig, es geht darum, wie der Name schon sagt, ist der letzte Zauberspruch, um die Welt zu retten, wird gerade von den Magier-Jungs im Dorf hinter uns vorbereitet, und da kommen in der Nacht von allen Seiten wirklich so Night of the Living Dead-mäßig unzählige, also tausende Zombies auf uns zu, und wir müssen sie abwehren. Wir, das heißt in dem Fall drei Fantasy-Helden. Die werden anfangs zufällig ausgewürfelt. Es gibt immer einen Krieger und einen Zauberer und einen Bogenschützen. Nur welche Eigenschaften die haben, wird roguelike-mäßig dann neu vergeben. Und das sind halt ein bisschen im Vergleich zu den riesigen Horden, die angreifen, das sind schon die Superhelden. Das heißt, die radieren da pro Runde vielleicht 20 aus. Das Dumme ist nur, es kommen halt 50 nach. Und es ist so ein Onslaught-Simulator. Das heißt, es kommen wirklich, die kommen auf uns zu, wir müssen da wirklich verzweifelt verteidigen. Und wenn die Nacht vorbei ist, wenn alle besiegt sind, dann kann man die Stadt ausbauen, man kann sie ein bisschen plündern, man kann Gebäude einreißen, um Rohstoffe zu bekommen. Das Ziel ist, 12 Nächte zu überleben. Das klingt jetzt schon mal nicht einfach und es ist in Wirklichkeit noch viel schwieriger. Es ist ein herausforderndes Rundentaktikspiel, muss man sagen. Also XCOM in diese Liga ungefähr. Und es hat wirklich sehr viel Abwechslungsreichtum, was eben die Möglichkeiten betrifft, seine Charaktere auszurüsten. Das heißt, man kann die leveln, man kann Gegenstände kaufen, man schaltet bei den Runs wie bei neueren Roguelikes immer wieder neue Fähigkeiten frei. Das heißt, wenn man dann in der dritten, vierten Nacht stirbt, kann man beim nächsten Run einfach mit stärkeren Ausrüstungsgegenständen rechnen und hat schon mehr Zaubersprüche. Das ist etwas, was seine Fans schon jetzt gefunden hat. Das hat ein bisschen weniger Rezensionen als Going Medieval, nämlich nur so die Hälfte circa. Aber das ist meines Erachtens nach ein sehr vielversprechendes Spiel für eine kleine, aber wirklich brillant scharf definierte Zielgruppe. Das heißt,
also wenn genau mich, ja.
Genau deins ist das, na wunderbar.
Also, voll, 100%.
Wenn euch so etwas gefällt, wenn ihr irgendwie nur die Idee habt, dass das interessant für euch sein könnte, werft einen Blick drauf. Es kostet 20 Euro. Ich glaube, die 20 Euro ist es jetzt schon wert auf jeden Fall.
Das heißt, also selbst falls die Devs... Da bin ich tatsächlich sehr verführt, da mal reinzuschauen, weil ich finde diese Idee, dieses They Came in a Million, oder da gab es auch mal so eins, wo...
They Are Billions, glaube ich.
Ja. Billions wohl sogar. Und das zu verbinden, aber mit Runden basiert, das finde ich super clever, weil bei XCOM hast du ja schon auch immer eine Übermacht, aber nicht so eine extreme. Und hier sind ja wirklich Dutzende von Leuten, die du mit einem Schlag wegbrezelst.
Genau, und das Interessante, der Gimmick an der Rundenstrategie ist hier eben, dass, wenn man jetzt davon ausgeht, ja, es ist Rundenstrategie und es kommen 100 Gegner, muss man dann warten, bis alle fertig gemoved sind. Ja, die haben das gut gelöst, weil alle Gegner gleichzeitig sich bewegen. Das heißt, du bewegst deine Helden in deiner Runde einzeln, wie es halt so ist, und dann gibt es quasi eine einzelne Bewegung aller Gegner, das heißt, die schwappen wie so eine Welle auf dich zu, so wusch. Und man kann dann Barrieren bauen, es hat ein bisschen Tower Defense auch noch drin. Das heißt, wenn ihr das ungefähr interessant findet, was ich hier gesagt habe, dann ist das sicher das Geld wert. Also ein Early Bird für die Zielgruppe, kann man sagen. Ein schönes Spiel auch. Es ist wirklich, es ist Pixel-Style und Pixel-Art. Es ist wirklich wunderschön geworden. Aber
sieht sehr charmant aus, ja. Vielleicht wird es ja mal unser Early Access des Monats. Diesen Monat noch nicht, sondern wir haben uns was anderes ausgesucht, nämlich Unexplored 2. Und da steigen wir jetzt ein bisschen tiefer ein und stellen euch das Spiel ein bisschen genauer vor. Da gibt es nicht nur einen groben Überblick, sondern wir haben es auch beide gespielt. Du, glaube ich, noch einen Ticken intensiver
als ich. Genau, also es ist Unexplored 2 The Wayfarer's Legacy, der ganze Titel. Das stammt von einem holländischen Studio namens Ludomotion. Ich habe damals den ersten Teil schon immer wieder mal gespielt. Der war 2017, es ist ein Roguelike, ich sag's gleich, wie es ist. Es ist ein Roguelike, liebe Freunde, es ist ein modernes Roguelike. Das heißt, es ist nicht rundenbasiert und es hat keine ASCII-Tiles und es hat wirkliche Grafik, sogar wunderhübsche Grafik, kann ich gleich vorwegnehmen.
Superschön.
Ja. Superschöne Grafik. So, aber es ist ein Roguelike in dem Sinn, dass es eben Zufallsgenerierung gibt, es gibt Permadeath und es gibt eine riesige Fantasy-Welt, in der man sich mehr oder weniger allein auf den Weg macht. So, die ganzen Elemente, die ich jetzt genannt habe, die klingen wirklich sehr traditionell, aber Unexplored 2 gibt wirklich jedem dieser Elemente eigentlich einen eigenen Spin und das finde ich wirklich ganz großartig dran. Darum bin ich wirklich sehr froh, dieses Spiel hier hypen zu dürfen. Ja, ich hype ein Spiel, ein Early Access Spiel. Ich bin ein Hipster. Es ist so, dass Joris Dormans, das ist einer der Gründer des Studios Ludomotion, der ist ein Doktor an einer technischen Universität in Utrecht oder irgendwo in Holland. In Amsterdam ist das Studio und er arbeitet zu prozeduraler Generierung, das heißt Zufallsgenerierung. Und auf dem Dev-Blog, wenn man danach sieht, da braucht man fast schon, würde ich sagen, selbst zumindest einen IT-Grundwissen, um die Dev-Blogs entziffern zu können, denn die prozedurale Generierung in diesem Spiel, sowas habe ich noch nie gesehen. Ja. Das ist wirklich fantastisch, Wahnsinn, was hier der Algorithmus an abwechslungsreichen und wirklich perfekt logisch in sich funktionierenden Zufallswelten ausspuckt, das ist wirklich spektakulär. Also sowas.
Ich wollte erst gar nicht glauben, als du dann zu mir gesagt hast, das ist prozedural, oder als ich das dann gelesen habe, weil ich habe das Spiel blind quasi einfach mal angeschaut und bin rein ohne großes Vorwissen, als wir uns darauf festgelegt hatten, dass wir das besprechen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, das sind halt irgendwie wunderschöne, so Zelda-artige Puzzle-Dungeons auch, die man dann dort erwischt und so weiter. Und dann so, ja, nee, das ist alles prozedural. Auch die Rätsellogik ist prozedural generiert und das ist wirklich herausragend.
Genau, also vielleicht säumen wir das Pferd von vorne auf. Ich versuche mal ein bisschen zu erklären, worum es geht. Es ist ein Fantasy-Spiel, das heißt, wir steuern und wir sind ein Wanderer. Und zwar einer, der, ja, wie so häufig, wieder mal vom Schicksal auserkoren, um die Welt zu retten, gehen. Immer dasselbe. Es ist ein bisschen eine Tongue-in-Cheek Lord of the Rings Geschichte. Mhm. Wir müssen einen Artefakt zerstören und dafür müssen wir es zuerst ins Herz der Finsternis karren und dort nicht in einen Vulkan schmeißen, sondern in der Schmiede der Dunkelheit oder so irgendwie zerstören. Das wäre ja nicht so schlimm, wenn wir dabei nicht immer wieder sterben würden. Das heißt, wir haben diesen Zauberstab, mit dem machen wir uns auf in diese bei Spielbeginn prozedural generierte riesige Welt. Und das Ziel ist, den Zauberstab dorthin zu bringen und zu zerstören. Ich kann euch gleich sagen, wenn es euch wie mir geht, und ich gehe mal davon aus, ich bin da nicht die furchtbar total untalentierte Failure-Beispiel, dann werdet ihr wirklich ziemlich oft auf dem Weg das Zeitliche segnen. Und wenn ihr sterbt, es ist ein Roguelike, dann ist Game over. Das heißt, dann geht's wirklich mit einem ganz neuen Helden zurück an den Start in dieser selben Welt. Aber der Zauberstab kehrt zurück an den Anfang und es vergehen in dieser Welt einige Jahre Spielzeit. Das heißt, da zählt ein Ticker rauf und wenn ihr dann neu startet, dann hat sich diese Spielwelt ein bisschen verändert. Das heißt, es ist alles noch am selben Ort eigentlich, aber es ist ein bisschen anders. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr eine Gruft ausgeraubt habt, dann haben sich da inzwischen vielleicht Wölfe drinnen irgendwie bequem gemacht. Manche Orte verschwinden, es gibt andere Zufallsbegegnungen. Das heißt, es ist ein bisschen anders und das ist vielleicht eines der problematischen Elemente. Das Spiel wird auch ein bisschen, einen Hauch schwerer, weil sich das Böse natürlich ausbreitet in dieser Spielwelt. Das heißt, es geht darum, eine Aufgabe zu erfüllen. Um diese Aufgabe zu erfüllen, gilt es, einen ganzen Haufen zufallsgenerierte Locations und Dungeons zu erforschen.
Das ist quasi genau, und auf der Reise dahin nicht zu sterben. Also ganz genau. Man hat so eine Oberwelt, es gibt so zwei Ebenen quasi, also es gibt so eine Oberwelt mit einer Map, auf der man dann neue Ziele anvisieren kann und dann läuft wie so eine kleine Brettspielfigur, die sieht auch wirklich aus wie so ein Miepel, wie so eine Holzfigur, die läuft dann über das Feld und wenn dann Zufallsereignisse generiert werden, dann gibt's mal irgendwelche Begegnungen, Zufallsbegegnungen oder Dunkelheit bricht ein und solche Geschichten und man kann dann an diesen Orten oder an diesen Zielen dann in die Mikroebene sozusagen reinzoomen, mehr oder weniger, und dann dort ein Lagerfeuer aufschlagen, mit Leuten sprechen, ein mystisches Artefakt untersuchen, Höhle untersuchen, um dort vielleicht eventuell Schätze und Gegner zu erledigen. Also das so, diese zwei Ebenen gibt es, diese Strategieebene und dann eben diese Action-Ebene, bei der man ja wie ein Dual-Stick-Shooter eigentlich die Figur bewegt und kämpft und Puzzles löst.
Es ist ein klassisches Zelda eigentlich, muss man sagen. Mhm. Eines der Nintendo Entertainment System Zeldas, wo man von oben drauf sieht. Ich glaube, das war auch eine der Inspirationen, ja. What if Zelda, but procedural? Ja, gewisserweise. Genau, ja. Und wie gesagt, wir haben es schon vorweggenommen am Anfang. Der große Triumph dieses Spieles ist tatsächlich, dass diese Prozeduralgenerierung wirklich immer so sinnvolle Ergebnisse ausspuckt und so überraschende auch, dass wirklich, es war kein Run von mir eigentlich noch der gleiche, den ich gemacht habe. Das heißt, ich habe immer wieder neue Sachen entdeckt. Es kann jetzt sein, wenn man es im Early Access wirklich, wenn man es 500 Stunden gespielt hat, es wiederholen sich natürlich Elemente. Das Spiel ist auch wirklich noch nicht ganz fertig. Das heißt, ich würde es jetzt eher so in der Kategorie ja für Early Access Noobs ist es wahrscheinlich ein bisschen herausfordernd, weil es ist sowieso ein herausforderndes Spiel, muss man sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ich bin wirklich sehr oft gestorben, es ist schwer und es ist nicht unbalanced in dem Sinn, dass es einem sofort die stärksten Monster auf dem Weg gibt. Nein, auch die schwachen Monster sind wirklich eigentlich eher zu vermeiden. Also mir ist eigentlich immer am besten gegangen, wenn ich an Wölfen und so vorbeigeschlichen bin oder auch mal abgehaut bin. Aber ich habe schon gemerkt, mit jedem Versuch bin ich besser drin geworden. Also nicht, weil ich stärkeren Loot mit hatte, das auch, weil weil nämlich, Gott sei Dank, ihr könnt alle aufatmen, ist wie in Hades oder wie in Dead Cells, man nimmt ein bisschen was mit, wenn man gestorben ist. Das heißt, es gibt Legacy-Items, also das ist so das Erbe, das quasi der erste Abenteurer dem zweiten hinterlässt.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, alle magischen Items, der Zauberstab sowieso, aber auch alles andere, was man findet, der Ring der Freundschaft plus eins. Der bleibt übrig, den darf ich mir nehmen und dann darf ich eben bei Gesprächen mit Fremden oder mit Gegnern diesen Ring einsetzen. Das ist überhaupt das nächste Interessante dran. Es ist einerseits eben, wie wir schon gesagt haben, so ein Action-Adventure im klassischen Sinn mit Verteidigen und Zuschlagen und Pfeil- und Bogenschießen. Aber was mir daran gefallen hat, ich weiß nicht, was du davon gehalten hast, diese Adventure-Elemente inzwischen, wo man irgendeine Aufgabe zu erledigen hat, sei es eben ein Gespräch mit einer Karawane zu führen oder eine Inschrift entziffern oder einen Berg hinaufklettern, da kommen ja, weißt, dann...
Was ich das Geilste fand, man kann mit Schlingpflanzen diskutieren, ob sie dir den Weg freigeben. Das ist mein absolutes Lieblingsfeature in diesem Spiel. Also über Dialogoptionen Sachen lösen ist ja eh immer mein Lieblingsrollenspiel-Element, aber mit Schlingpflanzen, mit Stacheln zu reden, dass sie mich durchlassen, großartig.
Ja, ich habe denen immer damit gedroht, dass ich sie anzünde, wenn sie mich nicht durchlassen. Das hat auch funktioniert. Genau, das zeigt schon ein bisschen, es ist komplex. Und zwar in diesen Momenten ist es so, da gibt es dann auch ein interessantes Würfelsystem. Das heißt, mich hat es eigentlich sehr, also ich war früher, leider längere Zeit schon nicht mehr, ein klassischer Pen-and-Paper-Rollenspieler. Und das ist mir eigentlich immer in Computer-Rollenspielen ein bisschen abgegangen. So, also diese Situationen, in denen gewürfelt wird. Baldur's Gate 3 hat das auch interessant gelöst. Im Early Access, eben im Herbst, als ich es gespielt habe, da hat man dann tatsächlich so diesen Würfelrollen gesehen und da kam dann raus, okay, du hast jetzt bei der Täuschungsprobe versagt, weil du eine 1 gewürfelt hast und das heißt, du fängst dann zu rülpsen und es geht alles den Bach runter in diesem Gespräch. Bei Unexplored 2 ist es ähnlich, nur wird nicht gewürfelt, sondern es gibt ein Chip-System. Das heißt, man kann sich das vorstellen, als hätte das Spiel, also der Spielleiter in dem Sinn, einen Beutel voller so unterschiedlich farbiger Chips und je nachdem, welches zufällig gezogen wird, das ist quasi das Outcome, also das, was passiert.
Es gibt rote. Das ist ein super schöner Mechanismus.
Ist ein schönes Bild auch, finde ich.
Erinnert mich auch wirklich an Brettspiele. Also ich habe auch einige Brettspiele hier, bei dem es so einen Backbuilding-Mechanismus gibt, wo man quasi sich neue Chips quasi besorgen kann und die dann in so einen Beutel legt und dann steigert sich ja quasi die Chance, ein gutes Plättchen rauszuziehen. Und genau das wird hier aufgegriffen. Die schwirren dann so rum, diese Plättchen. Und es gibt zum Beispiel ein Plättchen, da scheiterst du. Es gibt ein Plättchen, da steht dann drauf, spend some time, also verbringe etwas mehr Zeit mit dem Untersuchen dieses Objekts. Das kostet dich zwar wirklich auch Zeit im Spiel, aber du kriegst 3 zusätzliche Positiv-Outcomes, also 3 zusätzliche grüne Plättchen, die, wenn dann die gezogen werden, dieses Ereignis auch erfolgreich abschließen. Und dann gibt es noch so eine Währung, diese Sparks, mit denen kann man dann nochmal ziehen. Diese Mechanik, die ist so viel schöner, als einfach nur einen Würfel anzugucken und dann so ausgeliefert zu sein. Weil hier habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, alles klar, ich möchte jetzt vielleicht ich habe jetzt gerade ein Plättchen, da kriege ich zwar nochmal 2 Chancen dazu, aber es kostet mich 2 Leben. Alles klar, will ich das jetzt riskieren oder nicht? Bin ich zufrieden, dass ich jetzt einfach nur ein gutes Ergebnis habe oder möchte ich vielleicht mal ein Spezialplättchen ziehen, was ein außergewöhnlich positives Ergebnis hat, weil ich dann vielleicht nochmal irgendwie was extra bekomme? Also, dass man da auch statt normalem Würfeln da nochmal so zusätzliche Entscheidungen treffen kann, so dieses Risk-Reward-Prinzip dann auch voll ausgekostet wird, eine ganz, ganz tolle Mechanik.
Absolut, und ich finde es auch so nett, weil es eben atmosphärisch auch, es wird dann nebenbei in so Flavortext beschrieben, was passiert. Zum Beispiel, wenn ich da ein Gespräch führe mit den verdächtigen Wachen, die mich also da schon im Visier haben und glauben, ist das vielleicht der Auserwählte, wir sollten ihm den Schädel einschlagen. Und da steht dann, wenn du versuchst, das Gespräch in die Richtung zu lenken, dass du das überlebst oder dass du davon kommst, dann steht dann immer, ja, du erzählst denen ganz nervös einen Witz und sie schauen noch ein bisschen skeptisch, aber es beginnt sich schon ein Schmunzeln abzuzeichnen und dann ziehst du nochmal und dann fangen sie entweder an zu lachen oder wenn du versagst, dann kommen sie drauf, dass das nicht sein kann. Hey, it's the Wayfarer und dann wird eben gekämpft. Das heißt, es ist wirklich sehr, es ist nicht trocken, muss man sagen. Es ist ja oft bei Roguelikes das Problem, dass ja hinter der ganzen Mathematik und dem ganzen Generieren oft ein bisschen so, ja, die Atmosphäre oder eben das, was ein Rollenspiel eigentlich ausmacht, ein bisschen wegfällt. Das ist ja absolut nicht so.
Es hat so ein bisschen was von so einem Spielleiter, gell?
Ganz
also
genau.
So ein Dungeon Master, der quasi dir sagt, was dein schlechter Würfelwurf bedeutet, wenn er hinter dem Screen für dich rollt, sozusagen.
Ganz genau. Also das ist wirklich sehr nett. Man muss sagen, es ist schon, wenn man es ganz oft spielt, es wiederholen sich natürlich Sachen. Genau, das heißt, wenn man jetzt da 5-mal hintereinander eine Karawane trifft, dann braucht man den Text nochmal überfliegen. Es ist nicht jedes Mal eigen und nicht jedes Mal neu. Aber wenn man mit verschiedenen Charakteren da in die Welt aufbricht, das ist, finde ich, das für mich immer das Zeichen eines guten Roguelikes. es ergeben sich quasi ganz von selbst und aus dem Spiel und der Interaktion zwischen diesen Systemen heraus so ganz kleine Geschichten, die wirklich, die betreffen nur dich. Also du hast wirklich ein eigenes Erlebnis. Es ist nicht so wie in einem linearen Rollenspiel, das halt, ja, wer Dragon Age Inquisition gespielt hat, der hat halt ja dieselben Sachen erlebt, mehr oder weniger. Mhm. Er hat andere Teammitglieder geromanced und er hat vielleicht andere Entscheidungen getroffen, aber in Wirklichkeit, die Geschichte ist so. Ja. Bei Unexplored 2 war es einmal, ich bin einmal halb erfroren auf einem Hügel gelandet und habe mich dort niedergelegt und ein Feuer gemacht, weil ich eben ausrasten wollte, mich wieder aufwärmen, und plötzlich wache ich auf und bin mitten im Grabhügel drinnen. Ich bin im Grab gelandet und ich bin erst nachher draufgekommen, ja, das ist ein Hügel, da sagen schon rundum die ganzen Dorfbewohner, ja, wenn du wer da übernachtet, der wird von den Toten unter die Erde gezerrt, und genauso war es, wusste ich vorher nicht, und ich musste mich da rauskämpfen. Es gibt wirklich ganz viele so kleine Sachen, die wirklich immer wieder neu sind, und die generiert eben dieser Algorithmus zusammen. Das ist wirklich das Besondere dran, und eben auch, dass man, ja, jeder Charakter hat halt quasi seinen eigenen Lebensweg. Der war bei mir meistens eher, ja, so kurz bis kürzlich, sagen wir mal so. Also es gibt nämlich auch kein Leveling in dem Sinn. Das heißt, man wird schon stärker, in dem Sinn, dass man andere Gegenstände sammelt und vielleicht man kann ein bisschen leveln, aber es ist nicht so punktbasiert, dass man sagt, okay, ich habe jetzt da plötzlich Stärke 20, nicht mehr nur 18, sondern es gibt dann eigentlich Fähigkeiten. Das heißt, zum Beispiel eine Fähigkeit wäre, man verliert nicht so schnell die Orientierung, wenn man zwischen zwei Wegpunkten unterwegs ist. Mhm. Oder man kann jetzt, man hat +1 auf soziale Interaktionen, sprich, dann ist ein grüner Chip mehr im Beutel, wenn man redet. Und das zusammen ergibt tatsächlich ein Spiel, das wirklich, für mich ist es eines der faszinierendsten Spiele, muss ich sagen, der letzten Jahre. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist dabei, man kann es jetzt so und so sehen, ich bin vielleicht, was Roguelikes betrifft, habe die rosa Brille auf seit 40 Jahren, aber es ist wirklich, ich glaube, wenn es fertig ist, wird es ein ganz eines der großen Roguelikes. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage es.
Nee, ich bin da ganz deiner Meinung, also ich bin jetzt auch gerade noch so, dass ich denke, okay, das wird richtig gut, da steckt wahnsinnig viel Potenzial drin, aber es macht auch jetzt schon Spaß. Also das hat jetzt schon so einen schönen Spielfluss. Es hat natürlich noch auch sehr viele Bugs und solche Geschichten. Das merkt man schon auch. Du hast auch, glaube ich, in deinem Review auf FM4 hast du, glaube ich, auch geschrieben, dass die Gegner-KI auch noch nicht so besonders geil ist. Also man merkt schon, da ist noch einiges zu tun auf jeden Fall. Aber das, was schon gut funktioniert, das funktioniert schon richtig gut. Und vor allem, es sieht schon so wahnsinnig hübsch aus. Also ich finde die Grafik umwerfend. Das war auch das, wo ich sofort schockverliebt war, als du mir den Link geschickt hast zu diesem Spiel. Wir warten ja schon seit geraumer Zeit auf Sable alle, weil das doch diesen schönen Möbius-Stil hat. Und Unexplored 2 muss ich da überhaupt nicht vor verstecken. Ganz im Gegenteil. Ich finde, die haben den auch unfassbar gut getroffen, diesen künstlerischen Stil dieses belgo-frankischen Comics irgendwie so in Bewegung zu sehen.
Absolut, das ist also, ist wirklich wunderbar, dieser Linie Claire-Stil eigentlich, wo also alles von einer cartoonartigen Tuschlinie umgeben ist. Es ist nicht Cell-Shading, sondern es ist wirklich was anderes. Es sind Shader in Unity oder in der Engine, in der es eben gemacht ist, die das Ganze wirklich aussehen lassen wie gezeichnet und dann nachher mit Wasserfarben koloriert. Es ist ganz in Pastell, muss man auch mögen. Ja, das heißt, es ist sehr viel rosa und sehr viel...
Aber unglaublich tolle Lichtstimmungen auch immer.
Wunderbar, also das wollte ich gerade sagen. Genau, das wollte ich gerade sagen, aber es ist wirklich so gemacht, dass man tatsächlich, wenn man dieselben Orte zu anderen Zeiten besucht, zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du schon mal Schnee gesehen in dem Spiel? Das war so ein netter Moment. Man startet immer im selben Village in Haven. Das ist quasi der Startpunkt für jede Reise. Und ich habe das beim fünften Mal quasi wieder auferstehen oder wieder den Weg aufnehmen, war plötzlich alles kniehoch mit Schnee bedeckt. Ich bin da durchgestapft, ich habe hinter mir meine Fußspuren gesehen und es war ein Winterwonderland. Das finde ich wirklich so nett, und vor allem, was ich auch fantastisch finde, sind die Lichteffekte in den Dungeons. In den Dungeons ist es wirklich wahnsinnig dunkel. Man kann den Zauberstab auspacken, dann hat man rund um sich plötzlich eine, ja, so milchig weiße Licht, ein Lichtstrahl rundum. Man ist dann in so einem Lichtkreis und das wirft tolle Schatten. Es sieht wirklich fantastisch aus. Es ist unglaublich stimmungsvoll. Und vor allem, ich muss noch einmal jetzt aufs Podestchen heben, die Musik ist wirklich großartig. Das ist ein orchestraler Soundtrack, wie man ihn so von Spielen wie Skyrim erwarten würde, aber wahrscheinlich nicht von einem Early Access Roguelike.
Ja, überhaupt nicht.
Die ist extra für dieses Spiel geschrieben worden. Es ist wirklich wunderbare symphonische Orchestermusik, und die ist noch dazu, die reagiert auch adaptiv auf die Situation. Das heißt, was das betrifft, was die Kunstassets betrifft des Spiels, ist es wirklich schon weit entfernt von dem, was man so als Early Access Vorurteil hat normalerweise. Und die Macher haben auch gesagt, ja, sie haben eigentlich ursprünglich eine Kickstarter-Kampagne gestartet für das Spiel 2019 auf fig.co. Das ist die war mir bislang weniger bekannt als Crowdfunding-Seite, wo sie geschrieben haben, ja, sie wollen jetzt nicht Geld einsammeln, weil das Spiel wird so und so produziert, sie haben die Mittel dazu, sondern sie wollen Feedback. Das heißt, sie wollen Spielern die Möglichkeit geben, das Spiel jetzt schon zu spielen, weil natürlich muss man sagen, wenn prozedural generiert wird, dann weiß nicht einmal der Mensch, der es programmiert hat, was da wirklich tatsächlich rauskommt und ob das wirklich so gut funktioniert jedes Mal und ob nicht plötzlich irgendwo eine Welt generiert wird ohne Ausgang oder, keine Ahnung, voller Gießkannen, man weiß es nicht. Das funktioniert wirklich auch schon wunderbar und toll. Es ist ein einzigartiges Spiel. Also ich bin sehr froh, dass ich es jetzt schon anspielen durfte. Man muss dazu sagen, wer sich ein fertiges Spiel erwartet, der ist am falschen Ort. Das wird ein ganz großartiges Spiel, wenn es mal fertig ist. Wie lange das dauert, muss man sagen, ist noch nicht ganz klar. Ich glaube, sie schreiben von ungefähr einem Jahr. Wenn es dann mal soweit ist, ist es sicher eines der, würde ich sagen, ja wichtigeren Roguelikes sogar, weil, wie gesagt, die prozedurale Generierung, das habe ich noch nie gesehen. Ich traue mir zu sagen, ich bin einer, der einen großen Prozentsatz aller Roguelikes und Roguelites zumindest mal angesehen hat. Das heißt, ich kann das, glaube ich, ein bisschen einschätzen. Und das Spiel macht wirklich ganz, ganz interessante Sachen damit.
Ja, und es fühlt sich eben an wie bei den Roguelikes, bei denen immer so Assets zusammengewürfelt werden. Weil die fühlen sich ja auch meistens ein bisschen runder an. Dass dann so fertige Elemente existieren und die werden neu zusammengesetzt, wie so Puzzlestücke. Aber das fühlt sich dann immer handgebaut an, weil es ja teilweise handgebaut ist, aber eben in neuer Zusammenstellung. Und hier funktioniert es halt wirklich komplett prozedural, dass sich es trotzdem wie handgebaut anfühlt. Das Einzige, was ich noch so ein bisschen noch nicht so ganz so knackig finde, ist das Kampfsystem. Da finde ich, haben andere Spiele durchaus auch schon noch ein bisschen mehr Wumms, oder da hoffe ich, dass sie noch ein bisschen dran machen. Also es wirkt noch ein bisschen schwammig so, der Typ, wie er rumläuft, und ich bin noch nicht so ganz happy so mit dem Blocken und Parieren und Zuschlagen mit Trefferfeedback und so weiter. Vielleicht muss ich da auch noch mehr reinkommen, aber es könnte so für meinen Geschmack, da könnte noch ein bisschen dran gefeilt werden. Gerade bei einem Roguelike, finde ich, ist es halt immer extrem wichtig, dass man so, ja, dass es halt on point ist, so dieses Kämpfen.
Absolut. Es war eines der Updates, hat gesagt, das Gameplay is currently at a fairly rudimentary work in progress stage. Gut, das hat einen früheren Zustand betroffen. Aber der Punkt ist natürlich der, das, was in dem Spiel zentral ist, sind eben die Algorithmen und die prozedurale Generierung, wie man tatsächlich kämpfen wird und ob nicht vielleicht doch noch der Schild gebufft wird, damit man wirklich ein bisschen mehr blocken kann, oder ob nicht die Attacken mehr Schaden machen oder ob die Gegner ein bisschen in der Aggression ein bisschen zurückgeschraubt werden. Das kann sich alles noch ändern. Ich glaube, das hat sich sogar schon geändert, weil in der allerersten Version des Spiels, die auf Early Access auf Epic zu haben war, da waren die Tiere viel aggressiver. Das heißt, du hast da einen Wolfsrudel getroffen und die haben sich ohne Rücksicht auf Verluste wie die Kamikazes auf dich gestürzt, egal wie viele du schon getötet hast. Die sind jetzt vorsichtiger geworden. Das heißt, die hauen ab. Also wenn sie sehen, dass du austeilst und nicht nur einsteckst, dann brauchst du nicht alle Wölfe bekämpfen, sondern die laufen dann weg. Sprich, solche Sachen werden nach wie vor getweakt. Ich glaube, man kann sich wirklich sehr, sehr, sehr darauf verlassen, dass das Spiel fertig entwickelt wird. Das ist auch nicht ganz selbstverständlich, aber bei diesem Spiel, ich glaube, die wissen ganz genau, worauf sie sich eingelassen haben. Es ist mit Unexplored 1 ein ähnlich ambitioniertes Spiel damals rausgekommen, auch noch Early Access, und das hat wirklich abgeliefert. Das heißt, die haben genau das gemacht, was sie vorher gesagt haben. Ich glaube, das können sie auch diesmal, auch wenn es noch ambitionierter ist. Und ja, wie gesagt, also ich wäre auch jetzt mit dem Spiel schon glücklich. Man würde sagen, es ist halt gut, ich komme von klassischen Roguelikes, die sind ja sowieso immer Work in Progress gewesen, muss man sagen. Die meisten davon waren ja auch kostenlos, und da hat dann einer mit dem Code des anderen weitergemacht, und es gibt, glaube ich, kaum eine Version 1.0 von einem klassischen Roguelike, alle 0,09 Beta 75. Und trotzdem kann man Spaß haben damit. Das ist eben der Punkt, man kann es anfangen zu spielen, man kann 100-mal sterben und man kann es wieder anfangen zu spielen. Und das leistet Unexplored 2 wirklich jetzt schon und schaut toll aus und klingt toll. Und ja, also ich bin ein bisschen verliebt.
Ja. Und man muss auch noch dazu sagen, es ist ja jetzt nicht wie bei Dead Cells, dass der Kampf so dermaßen im Mittelpunkt steht, sondern es ist ja nur einer der vielen spannenden Elemente in diesem Spiel.
Genau. Absolut.
Wo kann man es denn kaufen? Das gibt es momentan nur auf Epic?
Es gibt es nur auf Epic, das wird vielleicht einige schon abschrecken, beziehungsweise es ist eben, wie gesagt, das Problem bei Epic, dass es eben auch keine Feedback-Möglichkeit gibt. Aber das
macht doch uns.
Genau, deswegen, das machen wir jetzt. Es ist wirklich ein Early-Access-Spiel, das man empfehlen kann. Und ja, ich freue mich schon, wenn es fertig ist. Ich spiele es auch trotzdem, ja. Ich werde es auch trotzdem noch immer wieder weiterspielen, weil es eben eines der Spiele ist, wo man, wenn was Neues dazukommt, das juckt mich dann, das auszuprobieren. Also wie gesagt, ich habe schon nach dem ersten Update gemerkt, dass manches einfacher geworden ist. Eben gerade die Kämpfe am Anfang sind wirklich, also wenn man wirklich beginnt damit, man darf nicht traurig sein. Ich habe, glaube ich, schon 5 neue Welten gemacht, auch um zu schauen, was sich wirklich verändert natürlich, um es irgendwie für die Rezension zu wissen. Und es macht auch Spaß, wieder neu anzufangen. Das heißt auch weil nämlich nichts sich tatsächlich so wiederholt. Das heißt, wenn ich eine vollständig neue Welt auswürfle, also wo alles ganz woanders ist, dann gibt es am Anfang auch neue Anfangsmissionen, dann erlebe ich dann wieder ein anderes Dungeon, was ich noch nie gesehen habe. Das heißt, ich habe vielleicht nicht Progress in dem Sinn, dass ich dem Spielende näher komme, aber alle 5 Anfänge, die ich gespielt habe, haben mich jedes Mal wieder überrascht. Das kann man auch nicht von jedem Spiel sagen.
Ja. Kostenpunkt?
Es kostet momentan, ach, jetzt hast du mich wirklich ganz, ganz viel zu schnell gefragt. Ich glaube, es kostet so um die 25 Euro, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Aber völlig in Ordnung für das, was
absolut,
man momentan
also
schon rauskriegt.
Für das, was es gibt, ist es wirklich nicht überteuert und wie gesagt, das Potenzial ist wahnsinnig, wahnsinnig groß.
Ja. Schaut euch auf jeden Fall einen Trailer, ein Video irgendwie an, um diesen Grafikstil zu bestaunen und spätestens dann seid ihr wahrscheinlich genauso verliebt wie wir beide. Unexplored 2, The Wayfarer's Legacy und wie gesagt, keine Sorge, ihr müsst den ersten nicht gespielt haben, das steht komplett für sich.
Genau, und vielleicht, wir haben uns gedacht, um ein bisschen auch so, dass es geht ja immer ums Vollenden, wie ein großer österreichischer Liedermacher gesagt hat. Early Access ist ja nur dann gut, wenn er irgendwann einmal aufhört, kann man sagen. Das heißt, es geht eigentlich, ja, eine Early Access-Reise endet ja mit dem Entlassen in die 1.0. Und da gibt's auch immer wieder jeden Monat interessante Spiele. Das heißt, wir werden vielleicht am Schluss jeder Folge, würde ich vorschlagen, immer so ein bisschen darauf verweisen, dass manche Early Access-Reisen auch geendet haben. Was im letzten Monat den Early Access verlassen hat, das waren wirklich auch bemerkenswerte Spiele. Zum Beispiel Subnautica Below Zero, das hat ja auch wahnsinnig einen erfolgreichen Early Access Run gehabt, kann man sagen.
Da hat man auch das Gefühl, das wurde tatsächlich jetzt auch nochmal beachtet zum finalen Release.
Genau.
Ich gar nicht so das Gefühl, dass es untergeht.
Ich glaube, bei dem war das Spezielle dran, dass der Final Release von Subnautica vom ersten Teil, der war ja auch wahnsinnig erfolgreich, der schon im Early Access, der ist quasi ein bisschen fast zusammengefallen mit dem Early Access Launch des Nachfolgers. Das heißt, die hatten da einen interessanten Workflow wahrscheinlich. Das heißt, das eine Spiel ist fertig und sie haben gleich sofort so viel, sie hatten sofort so viel, dass sie schon den Early Access Launch des zweiten, des Nachfolgers quasi präsentieren konnten. Das ist final rausgekommen. Dann nach wirklich 7 Jahren ein deutsches Projekt, Imagine Earth, ist rausgekommen. Das ist auch final nach ganz langer Zeit. Mit den 2 Jungs werde ich noch ein Interview führen bald. Dann gibt es ein Spiel von Clay Entertainment, nämlich Griftlands, das ist auch gefühlt schon wirklich 100 Jahre im Early Access gewesen. Das ist ein Science-Fiction-Rollenspiel, in dem so gut wie alles über Kartenbattles entschieden wird.
Selbst Dialoge werden mit Kartenbattles gemacht und das ist genau mein Ding. Freue ich mich auch. Der Grafikstil ist auch wieder fantastisch. Also da habe ich, das ist genau ein so ein Ding, wo ich gesagt habe, da warte ich, bis es final fertig ist, weil da hatte ich das Gefühl, dass das noch besser ist, wenn man dann wirklich von Anfang an komplett rund erleben kann. Also da plane ich auf jeden Fall auch, das in dem Podcast noch zu besprechen. Griftlands,
vor kurzem erschienen. Und dann gibt's noch was, was wirklich, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Wie gesagt, ich würde schon sagen, dass ich Early Access ein bisschen im Blick habe. Aber wie gesagt, es gibt wahnsinnig viel. Wildermyth habe ich, als es damals im Early Access kam, recht ignoriert. Es ist ein Rollenspiel-Strategiespiel mit einem, es hat so einen Look wie so ausgeschnittene Kartonfiguren eigentlich, ein Fantasy-Spiel. Und das legt einen großen Fokus auf die Geschichten, die die einzelnen Charaktere, die zufallsgeneriert sind, auch irgendwie erleben. Soll wirklich ganz fantastisch sein. Ich glaube, PC Gamer hat dem 90% gegeben, gerade gestern. What? Ist jetzt final in 1.0 rausgekommen. Das werde ich mir sicher noch genauer ansehen. Wir können es nicht mehr in Early Birds besprechen, weil es eben den Early Access überlebt hat.
Ach Mist, haben wir zu spät angefangen.
Verdammt, jetzt dürfen wir nie wieder davon reden. Das soll ganz großartig sein, ist eben gerade fertig. Und dann eine kleine Oddity und Seltsamkeit. Cruelty Squad. Hast du auf Cruelty Squad schon mal was gehört?
Nee.
Cruelty Squad sieht wirklich sowas von unfassbar mies aus. Muss ich
also
wirklich
mies,
sagen.
Mies im Positiven?
Ja, ich würde nicht, so weit würde ich nicht gehen. Es sieht wirklich nicht toll aus. Es sieht aus wie ein schlechter Scherz. Es ist eine Immersive Sim wie Deus Ex. An dem Vorbild orientiert es sich auch ein bisschen. Aber ich habe mir von Menschen sagen lassen und auch von den Rezensionen auf Steam, dass das wirklich ein Kleinod ist, was vergessen lässt, wie schlecht es aussieht. Sehr hintergründig. Ich habe so ein bisschen Undertale-Vibes in eine völlig andere Richtung. In dem
Undertale als First-Person-Shooter, so in der Art.
Ja, ja, so ähnlich, nur ganz anders.
Also, von der Metaebene meinst du jetzt?
Halt, genau, nichts mit Liebe und nichts mit nett, sondern eher eigentlich ein bisschen böse und böse Memes und so. Aber von Memeability und von Insider-Tipp ist es, glaube ich, ganz weit oben. Das ist jedenfalls auch final rausgekommen, genau jetzt, glaube ich, heute oder so. Das sieht
echt wild aus. Und PC das, Gamer sagt, a depressing Rainbow Six Fever Dream.
Genau, also alles, was ich drüber gelesen habe bis jetzt, war, dass ich mir gedacht habe, ja,
Gott, sieht das scheiße aus.
Wie kann es sein, dass ein Spiel, das so aussieht, wirklich überall so begeistert aufgenommen wird? Ich glaube, das ist vielleicht einen Besuch wert, muss ich sagen.
Ja, aber gut, aber wir haben ja auch noch normale Folgen, Rainer. Also das heißt, Wildermyth und Cruelty Squad könnten wir theoretisch natürlich auch so besprechen.
Ich schaue mir das auf jeden Fall mal an.
Sehr schön. Gut, also ich hoffe, euch hat unsere erste Folge von Early Birds gefallen. Die ist jetzt auch frei verfügbar hier bei Insert Moin, dass ihr neues Format hören könnt. Wir sind ja Crowdfunding finanziert, wie viele von diesen Early Access Spielen und so auch. Auf patreon.com/insertmoin oder auf steadyhq.com/insertmoin könnt ihr uns abonnieren. Für 5 € im Monat bekommt ihr 4 Folgen in der Woche, Montag, Mittwoch, Freitag exklusiv und sonntags die freie Folge für alle. Neue Formate wie das hier wird es auch freigeben. Die ganze E3-Berichterstattung war frei und so weiter. Also es gibt immer wieder auch genug kostenlosen Content. Aber wenn euch das was wert ist, was wir hier machen, dann unterstützt uns doch bitte und dann kriegt ihr noch mehr Folgen und vor allem ab dann alle weiteren monatlichen Folgen von Early Birds. Wir haben zumindest vor, das jetzt monatlich zu machen. Alle 4-5 Wochen setzen wir uns zusammen und schauen uns neue Early Access Spiele an.
Genau.
Gebt uns auf jeden Fall Feedback, wie ihr das Format findet, was euch gefällt, was wir noch ergänzen sollen, würden wir uns natürlich sehr freuen.
Genau, und was dazu kommt, wenn in der Community draußen, wenn ihr irgendeinen Early Bird Favoriten habt, der uns vielleicht entgangen sein könnte, dann lasst es uns wissen.
Ganz genau. Am besten auf dem Discord bei uns. Da lege ich jetzt auch einen Kanal an für dieses Format Early Birds. Da könnt ihr uns dann reinschreiben, natürlich auch über Early Access Spiele dann debattieren und schreiben und uns vor allem sachdienliche Hinweise geben. Ganz, ganz wichtig. Oder direkt auch auf Twitter, Rainer. Wo kann man dich da erreichen?
Ja, rainer.siegel@twitter.com. Ich bin findbar.
Oder @insertmoin oder @manuspielt. Also ihr werdet Quellen finden. Rainer, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächsten Monat und bin sehr gespannt, welches EA des Monats du rauspicken wirst. Das ist für mich auch immer so eine kleine Überraschungstüte. Bin sehr gespannt, was mir nächsten Monat blüht.
Ja, ich auch. Wir werden es sehen.
Gut. Sehr schön. Gut, dann vielen lieben Dank. Grüße nach Wien und wir hören uns nächsten Monat.
Dankeschön. Bis dann.
Tschüss.